sind der Matthäus. Weiter in der Bergpredigt, jetzt der 6. Vers. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ich denke, es ist eine gewisse Gefahr, wenn man diese Texte jahrelang liest und kennt, dass man nicht mehr darüber nachdenkt. Mir ist aufgefallen, warum sagt die Bibel hier im Gegensatz zum Beispiel zum Johannesevangelium, wo sie vom Lebensdurst redet, warum sagt sie ausgerechnet bei der Glückseligkeit, die sich auf Gerechtigkeit bezieht, warum sagt sie hier hungern und dürsten? Ist das so dramatisch, ist das so noch tiefer wie der Lebensdurst, den ja jeder Mensch hat? Jeder Mensch hat ja Vorstellungen. Und was mir eigentlich klar geworden ist, wenn die Bibel hier so vorgeht, und nochmal, sie sagt ja glückselig, heißt ja praktisch, du bist zum Beneiden, wenn das wirklich so ist, dass der normale Mensch eigentlich Hunger und Durst hat nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Jetzt kommt natürlich das Problem, der Mensch ist ja sündenverdorbt. Was ist Gerechtigkeit? Da fängt es ja an, gell? Da kommen die völlig abgefallenen Kirchenkreise und machen die Bibelübersetzung in gerechter Sprache. In Wirklichkeit ist das keine Bibelübersetzung in gerechter Sprache, sondern Bibelübersetzung in gottloser Sprache. Das ist die Dämonie im höchsten Grade, nämlich wenn man hingeht und zum Beispiel das, was heute passiert, die Schöpfungsordnung auf den Kopf stellt und sagt, es gibt nicht Mann und Frau. Also Entschuldigung, ich sag's nochmals ungeschützt. Vor 30 Jahren hättest du da ein Problem bekommen, wenn das jemand geäußert hätte. Und darum sagt man ja Mainstream. Das heißt, das ist einfach etwas, das kann man nicht erklären. Plötzlich spinnen alle. Versteht ihr? Das ist Mainstream. Du kannst es nicht erklären und das geht wie ein Lauffeuer durch die Welt, wenn es der größte Unsinn ist. Warum sage ich Dämonie? Weil es gegen die Ordnung Gottes geht. Und wenn jetzt Leute das versuchen umzusetzen und dann versuchen sogar die Bibel unter diesem Aspekt anzugehen, dann ist es ein Angriff aus der Hölle. Entschuldigung, das kann man nicht anders nennen. Und das ist nicht Gerechtigkeit. Oder ist Gerechtigkeit, dass zum Beispiel heute meldet Idea Spektrum, dass im Endeffekt niemand hungern müsste. Das ist schon ungerecht. Und das ist auch interessant, da hat es 30% Kindersterblichkeit durch Hunger in Ländern, die hat eine Atombombe. Ich muss sagen, Entschuldigung. Wisst ihr, ist der Mensch so? Mensch ist ungerecht, der Mensch ist böse. Mit der Gerechtigkeit, die hier der Herr Jesus meint, ist was ganz anderes gemeint wie der Mensch. Zum Beispiel, die Alten haben immer gesagt, und so war es ja noch im Krieg, der Mensch ist einfach in seiner Sündenverderbtheit unterschiedlich gelagert. Gib jedem, wenn alle gleich sind, gib jedem 100 Euro. Und nach einem Jahr hast du Reiche und Arme. Du hast Leute, die verpulvern das in kurzer Zeit und die anderen bauen was draus. Das ist immer so. Das heißt, Gerechtigkeit des Menschen, des gefallenen Menschen, ich sage es mal ganz hart, die gibt es gar nicht. Es gibt keine menschliche Gerechtigkeit. Und wenn jemand so naiv wäre, dass er glaubt, dass die Gerichtsbarkeit eines Staates, die Rechtsprechung gerecht sei, naja, dann muss man einfach mal gucken, was so alles passieren kann. Ich habe das erlebt in der eigenen Familie, wenn ein Richter sagt, eigentlich hat er ein schlechtes Gewissen für das, was er gerade recht gesprochen hat. Entschuldigung. Wisst ihr, es gibt keine Gerechtigkeit. Du sprichst ja keine Rechtsanwälte, wisst ihr. Der beste Rechtsanwalt gewinnt, das habe ich jetzt rausbekommen. Also der, wo am raffiniertesten ist, der, wo am gemeinsten ist, der, wo am radikalsten ist, der, wo keine Grenze kennt, der gewinnt. Wenn da jetzt jemand ist, der naiv und lieb und nett ist, hat er verspielt. Wisst ihr, Gerechtigkeit auf dieser Erde gibt es keine. Drum ist es Dämonie, ich meine das jetzt nicht bloß wegen Bibelübersetzung oder sowas, das ist ja auch bloß ein Teil des Ganzen. Es ist eine dämonische Lüge, dem Menschen beizubringen, dass es eine irdische, menschliche Gerechtigkeit gibt. Das ist Dämonie. Ob das sich in einer Bibelübersetzung äußert, ist eher, also das würde ich nicht einmal jetzt zu hoch bewerten, das halte ich eher für nicht ganz ernst zu nehmen. Aber andere Dinge, zum Beispiel wenn man sagt, alle Religionen sind gleich. Ich habe einen Theologieprofessor, einen angesehenen Mann, einer der angesehensten Männer, die rumlaufen, hat ein hohes Wissen, ist aber auf dem Punkt völlig, völlig daneben. Der sagt, alle Übersetzungen sind gut. Ja, Entschuldigung. Es gibt Übersetzungen, die sind gar keine Übersetzungen, das sind Bibelübersetzungen, die sind Schande, Schelästerung, Katastrophe. Wisst ihr? Und dann kommen die Leute in ihrem Humanismus, ihrer Gutmeinung und sagen, alles ist gut. Und wenn wir alle gleich sind, wenn wir sagen, jetzt jede Religion ist gleich und gut, heute wieder hat der Vorsitzende von der EKD, zumindest ist mir heute in die Finger gefallen, hat sich schriftlich wohl oder mündlich geäußert, naja, jetzt bringt halt der Islam die Leute um, früher haben sie die Christen umgebracht, oder die Kreuzzüge gemeint, dabei sind die ja nie im Leben bekehrt gewesen, waren ja keine Gläubige, das war Verirrung. Wisst ihr, und von daher ist der ganze Gedanke, dass es eine menschliche Gleichheit, eine menschliche Gerechtigkeit gibt, etwas, das in Ordnung ist, das ist eine Illusion. Der Einzige, der gerecht ist in diesem Universum, ist der dreimal heilige Gott, der sich durch seinen Sohn Jesus Christus geoffenbart hat. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die es gibt in diesem Universum. Und die meint der Herr Jesus. Und jeder Mensch, die Bibel sagt ja an einer Stelle, du hast dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das heißt, jeder Mensch hat diesen Hunger, vor Gott in Ordnung zu sein. Vor der Gerechtigkeit Gottes her in Ordnung zu sein. Den Hunger und den Durst hat jeder. Da hilft keine Religion. Wisst ihr auch, darum nehme ich das gar nicht ernst, wenn Leute, zur Zeit haben wir wieder eine Welle, die geht über die Christenheit dahin. Wir haben ja auch mit dem schon rumgekämpft. Wisst ihr, die Leute suchen ihr Wohlleben. Sie suchen das, was ihr Sälchen gerne hätte. Wisst ihr, Entschuldigung, da gibt's bessere Gruppen wie die Christen, wo das viel besser können. Wisst ihr, da musst du zu den Verführern gehen, die können das 100-mal besser. Aber das Evangelium ist außerhalb von dieser Ebene. Da geht's nur darum, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. So formuliert Schrift. Nicht das, was ich mir vorstelle. Und vor dem Hintergrund müssen wir die Glückseligpreise sehen. Glückselig, der mit Gott in Ordnung sein will, würde ich es frei übersetzen, und keine Ruhe hat, bis das geschehen ist, der ist zu beneiden. So könnte man das auch übersetzen. Gut, wir müssen gucken, zuerst ein paar Hintergründe. Also ganz klar, Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit heißt nicht Hungern und Dürsten nach Religion. Auch nicht nach einem humanen Christentum. Auch nicht nach einem gesetzlichen Christentum. Auch nicht nach einem sektiererischen Christentum. Das ist auch alles bloß Religion. Sondern nach der Wahrheit. Wisst ihr, das ist die entscheidende Frage. Oh. Wisst ihr, jetzt kommen wieder Leute und sagen, die sagen es ja nicht, das ist jetzt feig. Leute sind ja feig, das habe ich jetzt auch wieder gelernt. Jetzt bin ich der Nestbeschmutzer, wo sagt, die Christenheit ist genauso schlimm wie die andere. Die ist so schlimm, wenn sie nicht bekehrt sind. Die sind so schlimm, wenn sie nicht im Geiste wandeln. Das ist ein Unterschied. Klare Wiedergeburt, klare Bekehrung, klare Errettung und dann Wandel im Geist. Dann ist es etwas, das mit der Gerechtigkeit Gottes zum Ziel gekommen ist, wo die Gerechtigkeit Gottes ihr Ziel erreicht hat. Dann ist der Hunger und der Durst weg. Aber wenn das nicht da ist, dann hat man ein Problem. Und darum sagt der Jesus, glückselig. Du bist zu beneiden, wenn du diesen Hunger hast und diesen Durst hast. Wenn nicht hast, dann ist schon mal gar nichts. Aber wenn man Hunger und Durst nach was Falschem hat, ist genauso übel. Aber lass uns ein paar Stellen einfach angucken, zum Begreifen, wie die innere Situation des Menschen auch von Gott her eigentlich ist. Und dann nur eine kleine Geschichte. Der Wilhelm Busch wird verhaftet im Dritten Reich. Ich weiß nicht mehr, was Gestapo oder normale Polizei. Auf jeden Fall wird er verhaftet. Und der Wilhelm Busch war ja nicht erschrocken mit diesen Schergen von Hitler. Er hat einfach zu einem dieser Männer gesagt, sie armer Mensch. Und da klappt er zusammen. Und sagt, wissen Sie, ich bin früher auch in die frommen Kreise gegangen. Wie ist ein Mensch, der mal Hunger und Durst gehabt hat? Und irgendwann, darum sagt der Jesus, glücklich zu preisen, wenn das jemand hat, als Dauerzustand. Irgendwann war etwas wichtiger. Wisst ihr, das ist das Problem bei unserem heutigen Text. Irgendwann ist etwas wichtiger wie die Gerechtigkeit Gottes. Beim Kerle ein Mädchen, beim Mädchen ein Kerle, Mann, Frau, Beruf, Karriere, Geld, Anseher. Irgendwann kommt was, das wichtiger ist. Wisst ihr, und dann, ich könnte euch Leute sagen, namentlich, die haben gebrannt für den Jesus, heute weg. Die sind weg, die sind hier untergegangen. Da war ein Hunger da, der stärker war als der nach der Gerechtigkeit Gottes. Wisst ihr, das müssen wir einfach primitiv, einfach, dass ein Kind es verstehen kann, formulieren, dass ein Mensch mit Gott in Ordnung ist, nämlich dass die Gerechtigkeit Gottes erfüllt ist, das ist das Wichtigste im Leben, der Rest ist zweitrangig. Wenn das nicht ist, kriegen wir ein Problem. Genau das meint der Herr Jesus. Aber lasst uns gucken. 5. Mose 28 ab 45. 5. Mose 28 ist ja das heftige Gerichtskapitel. Und er sagt, alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst. Weil du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat. Und sie werden als Zeichen und Wunder an dir haften und an deinen Samen ewiglich. Das ist natürlich jetzt zuerst Israel, aber es ist eine generelle Aussage über den Sünder. Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest. Musst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst. Merkt ihr was? Jetzt kommt's. Gott nicht zu dienen, erzeugt Hunger und Durst und Abhängigkeit von Feinden. Wisst ihr, ich bin eigentlich ein bisschen erstaunt gewesen, dass die Bibel hier Hunger und Durst nennt. Hunger und Dursten. Hier sagt er klipp und klar, wenn du Gott nicht dienst, dann wirst du Hunger und Durst leiden unter der Herrschaft, unter der Bindung, wo du Mangel hast. Und es heißt es, er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Dann komme ich unter ein Joch, unter Knechtschaft. Wisst ihr, müssen wir sehen, wie Menschen sind. Die Alten waren auch schlimm, aber die waren wenigstens ein bisschen vernünftiger. Wisst ihr, es ist einfach so. Es gibt den alten Spruch aus der Antike, wie willst du andere beherrschen, wenn du dich nicht selbst beherrschen kannst? Entschuldigung, du kannst dich selber nicht beherrschen, willst andere beherrschen. Wisst ihr, das ist halt das, was die Bibel hier zeigt. Sie sagt, wenn du Gott nicht dienst und diesen Hunger nach Gerechtigkeit, diesen Durst nach der wirklichen Situation, dass du mit Gott in Ordnung bist, hast, dann kriegst du Durst nach anderem, aber es hilft dir nicht, sondern du kommst unter ein Joch, du wirst geknechtet. Wisst ihr, und viele sagen, oh, wenn ich das gewusst hätte am Anfang meines Lebens. Das ist halt so. Als junger Mensch musst du die Entscheidungen fällen. Ich habe als junger Mensch, kam ich zum Glauben, radikal. Und jetzt kam das Problem. Ich habe Entscheidungen gefällt, ich habe mir die hinterher auch überlegt, war es richtig? War es richtig, so radikal vorzugehen? Wisst ihr, muss natürlich schon auch gucken, dass man nicht übers Ziel Gottes rausgeht. Aber die Grundentscheidungen, die man fällt, zuerst nach der Gerechtigkeit Gottes zu trachten, also zuerst diesen Hunger und Durst Gott gegenüber zu stillen, ist grundsätzlich die einzige biblische, saubere Herzenshaltung, die Gott kennt. Alles andere ist wackelig. Amos 8, 11. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser. Jetzt kommt eine hochinteressante Folge vom Gericht. Also wenn man der Hunger nach der Gerechtigkeit und der Durst nach der Gerechtigkeit nicht stillt, sondern praktisch andere Dinge befriedigt, dann sagt er, dann wird irgendwann, merkst du, dass das andere nichts taugt, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Jetzt kommt der Hunger nach dem Wort Gottes. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen und wird es nicht finden. Wisst ihr, das ist ein Problem. Es gibt ein zu spät. Das muss man den Leuten sagen. Du kannst ja nicht sagen, ich will Schächergnade, ich lebe die ganze Zeit, wie ich Lust habe und ob Gott wirklich in seiner Gerechtigkeit einen Anspruch an mich hat, interessiert mich nicht. Und irgendwann dann wird er mir Gnade geben, auf dem Totenbett werde ich mich bekehren. Das funktioniert nicht. Weil der Tod kommt manchmal völlig anders. Der kommt, so wie die Bibel sagt, herdenweise sinken sie ins Totenreich. Das geht einfach manchmal blitzeschnell. So schnell kannst du gar nicht gucken. Selbst fromme Leute sind so gestorben. Weißt du, Gott entscheidet, wann er den Geist zurückzieht. Und Er sagt dann, an jedem Tag werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst verschmachten. Wisst ihr, das Problem ist, dass die das so als junger Mensch treffen können. Man denkt ja immer, es kommt erst als Alter. Es kommt unter Umständen ganz früh. Und als junger Mensch fällst du in der Regel die falsche Entscheidung und die musst du hinterher büßen als Alter. Wisst ihr? Ist jetzt für uns, ich fast gesagt, für uns Junge, für die Jungen, wo man einfach sagen muss, musst du überlegen, was du machst. Sie, die jetzt bei der Schuld Samaria schwören und sagen, so wahr dein Gott lebt, dann, der Stamm des Antichrist, der abgefallene Stamm, und so wahr der Kult von Beersheba lebt, ja, sie werden fallen und nicht wieder aufstehen. Da gibt's einfach von Gott her bestimmte Linie. Und wenn du den Lebensdurst und den Lebenshunger so stark betonst, dass du den Durst und den Hunger nach der Gerechtigkeit Gottes, die der Herr Jesus hier erführt, nicht hast, dann ist aus. Du kannst Erfolg haben, schließe ich nicht aus. Du kannst kurzfristig, läuft dir alles gut. Gibt ja auch die Geschichte von Wilhelm Busch. Eine seiner Kinderkirchhelferinnen hat Hochzeit und sie war Sekretärin bei einem großen Konzernchef. Und das ist ja, früher war das so, ich weiß nicht, wie es heute ist. Der Erstand hat geboten, dass du in die Kirche gehst. Also auf meinem Hochzeitsfilm siehst du meinen Chef, da siehst du nur, das war üblich, auch wenn er nicht zur Hochzeit eingeladen war. Der Mann ist auch zur Hochzeit gegangen und da ist dann was passiert. Der hat einfach das Kinderliedlein gesungen, es hat der so gefallen vom Kinderchor und weil sie Mitarbeiterin in der Kinderarbeit war, weil ich Jesu Schäflein bin. Und da sangen sie vom Gute Hirte und da sagt der Wilhelm Busch, plötzlich klappt der Mann innerlich zusammen und fängt an, wie ein kleines Kind zu weinen. Der hat was gemerkt. Karriere. Ich habe die Große gesehen. Im Reich Gottes, wie sie dann weg waren, ich habe aber die Große in der Welt gesehen. Einer meiner Vorstände, der war ein Vorstand, zuständig auch für uns, den habe ich gesehen. Ich habe ihn getroffen im Aufzug, in seiner Verabschiedung, nachdem er ihn abgesägt hat. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, ist das dieser mächtige Mann? Ist das der Mann, vor dem wir alle irgendwo eine gewisse Ehrfurcht hatten? Was ist vor ihm nur übrig? Wisst ihr, was das war? Ein Häuflein Elend. Weil jetzt kommt das Problem. Außerdem, was er hier aufgebaut hat, karrieremäßig, hatte er nichts. Da hat er nichts. Das ist ein riesen Problem. Das darf ihr nicht unterschätzen. Das ist auch der Grund, warum manche bis 80 arbeiten. Nicht, weil die so arbeitsfreudig sind. Die können gar nicht, weil sie nichts haben. Die fallen in ein Loch. Das ist das Hauptproblem bei diesen ganzen Dingen. Und Hosea 2, 5 bis 8 sagt, sonst werde ich sie nackt ausziehen, sie hinstellen, wie sie am Tag ihrer Geburt waren, und sie der Wüste gleich machen, einem dürren Land, und sie sterben lassen vor Durst. Und über ihre Kinder werde ich mich nicht erbarmen, weil sie Hurenkinder sind. Denn ihre Mutter hat Hurerei getrieben, die sie geboren hat, bedeckte sich mit Schande, denn sie sprach, ich will doch meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, meine Wolle, mein Flachs, mein Öl, meinen Trank. Darum siehe, ich will deinen Weg mit Dornen verzäunen. Ja, ich will eine Mauer für sie errichten, damit sie ihre Pfade nicht mehr finden soll. Merkt ihr hier etwas? Ich habe jetzt vor allem die Stelle rausgesucht, wo das Wort Hunger oder Durst kommt oder beide. Da siehst du, wie dieser Lebensdurst, du kannst ihn noch so befriedigen. Wenn die Gerechtigkeit Gottes, wenn dieser Zug, dieser Hunger noch und dieser wirkliche Durst nach der Gerechtigkeit Gottes, dass du mit ihm in Ordnung bist, nicht da ist, dann bist du am Schluss der elendste aller Menschen. Und ich kann dir nicht garantieren, dass das erst kommt, wenn du alt bist. Das kann sein, du machst wunderbare Karriere und du bist 20, das passiert oft heute bei den Jungen, du bist 30, du bist 40, du weißt nie, wenn es passiert. Ich habe die Leute untergesehen. Wisst ihr, das geht so schnell. Und da im Reich Gottes muss man da aufpassen. Entweder dienst du Gott oder du dienst den Menschen. Ich habe die Leute, die den Menschen dienen, gesehen, wie sie untergehen. Die geht genauso unter, weil Gott ihnen genauso die Basis entzieht. Das ist der entscheidende Punkt, diese Gerechtigkeit Gottes, dass ich mit ihm in Ordnung bin. Das muss das Hauptbestreben, mein Haupthunger, mein Hauptdurst, mein Hauptanliegen sein. Und das meint der Herr Jesus. Jesaja 5, 13. Dann kommen wir zu einem kitzligen Punkt. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Mangel an Erkenntnis. Wisst ihr, wie ich es, also wenn ich jetzt sage, ich würde hassen, dann würde ich lügen. Ich hasse es nicht, ich verabscheue es nicht einmal. Ich finde es einfach vollkommen unwissend. Alle unsere Erkenntnisse Stückwerk. Entschuldigung. Das ist die dümmste Ausrede, die ich jemals hatte. Ich habe heute mit meinem Mann gesprochen, wahrscheinlich ein junger Mann. Ich habe zu ihm gesagt, sag mal, so wie du die Bibel liest, das ist ja fahrlässig. Wisst ihr, und diese Aussage zu zitieren, ist fahrlässig. Da steht, gut, das kann man Luther schimpfen, aber er hat halt das Wort Stückwerk genommen. Da steht ein Teil des Ganzen. Aber es gibt genügend Bibelstellen, die sagen, bis dass wir, die Gläubigen, zur Vollerkenntnis der Wahrheit, nämlich zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur Einheit des Glaubens. Ja, warum sagt die Bibel das in den Lehrbriefen? Weil sie eben nicht dieses Wischiwaschi will, man kann nichts Genaues sagen und überhaupt und vielleicht hat der recht und vielleicht jener recht. Zu mir hat auch mal jemand gesagt, wo es zu einer relativ harten Auseinandersetzung kam und zu einer Trennung, vor einer Bewegung, vielleicht zeigt der Herr, dass ihr, da hat er mich und nochmal einen anderen Bruder gemeint, vielleicht zeigt der Herr, dass ihr am Schluss recht hattet. Hat das Risiko würde ich nicht eingehen. Da würde ich nichts tun, bevor ich das nicht geklärt hätte, wer recht hat. Ich habe mal vom Mann nur gefordert, dass er mir mit der Bibelstelle seine Lehre beweist. Wisst ihr, was der zu mir sagt? Sie setzen sich absolut. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich will nur Bibelstelle. Ich setze mich überhaupt nicht absolut, ich will es bewiesen. Weil ich glaube nur dem, was Gott sagt, nicht was die Menschen sagen. Versteht ihr? Diese Gerechtigkeit Gottes hat ganz viel mit Menschen zu tun. Und hier bei der Erkenntnis auch ganz viel. Du kannst nämlich gläubig sein, wiedergeboren und hast nicht Gott als letzte Instanz, dann wirst du Hunger und Durst bekommen wegen falscher Erkenntnis. Ich habe jetzt wieder jemanden getroffen und da ist mir ein Verwandter eingefallen und der ist untergegangen. So habe ich selten mal jemand untergehen sehen in christlichen Kreisen. Der war sensibel, eher vorsichtig und nicht sehr stabil, war ein Mann, junger Mann. Und der ist dann in eine Verführung reingekommen, in die gleiche, wo ich reingekommen bin, der ist in der Pfingstbewegung, der ist untergegangen wie sonst was. Ist ja, wenn du das siehst, und von daher ist ganz wichtig, auch mit der Gerechtigkeit, die richtige Erkenntnis zu haben, das spielt eine riesen Rolle. Jesaja 49, 8 bis 11. So spricht der Herr, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen und dich behüten und dich dem Volk zum Bund geben, damit du dem Land wieder aufhilfst und die verwüsteten Erbteile wieder als Erbteil austeilst. Damit du zu den Gefangenen sagst, geht heraus und zu denen, die in Finsternis kommt, hervor. Sie werden an den Straßen weiden und auf allen kahlen Hügeln ihre Weide haben. Jetzt kommt die Folge, wenn man Gott dient. Sie werden weder hungern noch dürsten. Keine trügerische Wasserspiegelung noch Sonne wird sie blenden, denn ihr Erbarmer wird sie führen und zu den Wasserquellen leiten. Da sagt die Bibel ganz klar, wenn du Gott dienst, zuerst nach der Gerechtigkeit Gottes trachtest, dann wirst du nicht hungern und nicht dürsten, du kommst zur Ruhe. Das Problem ist immer, dass ein Mensch nie zur Ruhe kommt. Und das ist ja nicht nur so, dass das die Welt ist, sondern das ist auch in frommen Kreisen. Du hast Leute, die kommen nie zur Ruhe. Es gibt zum Beispiel eine christliche große Bewegung und die Bewegung geht durch alle Kreise durch, dass man immer was Neues schafft. Da muss immer etwas los sein, immer etwas Neues. Zum Beispiel, ich habe Bewegung studiert, irgendwann habe ich aufgegeben. Weil die haben jedes Jahr oder jedes zweite Jahr haben sie was Neues gebracht. Das war jedes Mal gleich daneben, am Schluss habe ich gesagt, ich gucke es gar nicht mehr an. Und das ist das Problem, weil die Bibel sagt, du wirst dann auch als Gläubiger deinen Hunger und deinen Durst nicht löschen. Und dann reiben sich Leute auf. Jesaja 48, 20 bis 22. Zieht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit Jubelschall. Verkündet dies, lasst es hören. Verbreitet es bis an das Ende der Erde und sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Sie litt in keinen Durst, als er sie durch die Wüste führte. Wasser ließ er ihnen aus dem Felsen rinnen. Er spaltete den Fels, da floss Wasser heraus. Keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für den Gottlosen oder Gesetzlosen. Das kann ich so oder so übersetzen. Wisst ihr, und da sagt die Bibel nochmal was. Das Wasser des Lebens, wenn der Herr Jesus mir seine Gerechtigkeit gibt, wenn das gestillt ist, dann kommt der Herz zur Ruhe. Und dann weißt du, dass das das Wichtigste ist, dass alles andere zweitrangig ist. Wisst ihr, bei der Glückseligpreisung geht es letztendlich darum, was ist mir das Wichtigste in meinem Leben? Nach was habe ich Hunger und Durst? Wisst ihr, ich habe zu viel im Reich Gottes aber erlebt, wo ich erkannt habe, die Leute wollen eigentlich was anderes. Sie wollen das nicht. Da geht es um eigene Ehre, da geht es um Einfluss, da geht es um Macht, da geht es um Ansehen. Da geht es dann auch Leute hinter sich her zu ziehen. Ich habe eher den Ruf, dass ich das Gegenteil bin, in dem Sinn, dass ich nicht freundlich genug bin. Gell? Ich gebe das zu. Wenn du mich am Telefon auf dem falschen Fuß erwischt und ich bin gerade mit anderen geistlichen Dingen oder menschlichen Dingen beschäftigt und dann kommen diese dumme Frage, ob ich dann immer freundlich bin, das ist die andere Frage. Jetzt kann man natürlich sagen, die Liebe ist freundlich, aber naja, du bist halt ein Mensch. Ich denke immer, das ist immer besser, da läuft ja keiner nach. Wenn sie dann wiederkommen, dann suchen sie die Wahrheit. Wenn sie mich vertragen, dann suchen sie die Wahrheit. Also ich denke einfach, da muss man nüchtern sein. 2. Korinther 5, 21. Einer der herrlichsten Verse in der gesamten Heiligen Schrift. Da sagt die Bibel, was passiert ist. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jetzt ballt die Bibel das ganz einfach und sagt, in der Person Jesu wirst diese Gerechtigkeit Gottes erfüllt, von der der Herr Jesus sagt, du sollst Hunger und Durst danach haben. Also, dass wir uns richtig verstehen. Wenn du heute jetzt, ich sag's einmal vorsichtig, das nicht erlebt hast, dann hast du ein Problem. Oder wenn du hier Mangel hast, dann hast du ein Problem. Weil die Bibel sagt, das war das, was Gott tat. Er hat ihn zur Gerechtigkeit gemacht. Wenn wir jetzt Gerechtigkeit angucken, nach dem wir streben sollen. Das Wort heißt die Kaiosyne. Das ist ein seltsames Wort. Es heißt Gerechtigkeit im Sinne von der Eigenschaft eines Richters. Es ist eine Rechtssatzung, ein Rechtsgrund, immer Recht, ein Rechtsanspruch, eine Forderung. Zum Beispiel, was Gott von Menschen verlangt, was er auch von ihnen verlangt, was sie für Eigenschaft hat, dann haben sollen als Gläubige, aber auch gerechte Strafe, da gehört auch das Urteil dazu, das Gericht, Recht, gerechte Handlung, Verdienst. Eher im Sinn von gerichtlicher Ausdruck, nämlich geltend machen des Rechts, damit das Recht nämlich wirklich umsetzt. Gerichtliche Vorladung, Bestrafung, Anspruch, Gutdünken, Willkür, Zurechtweisung. Dann ist Erfüllung göttlicher Rechtsordnung ein Leitmotiv der Lebensführung. Das macht nämlich das besondere Streben des Menschen aus, das ist klar. Nach was habe ich Hunger und Durst? Was will ich? Wesensmerkmal des Glaubens. Ich habe wieder ein Problem gehabt. Wisst ihr, ich habe den Verdacht, dass ich kein schlechter Jesuiter gegeben hätte. Ich habe mal wieder eine Dalle im Auto. Ich weiß auch nicht, warum ich bin wohl der Mensch mit der Dalle am Auto. Hochdeutsch Delle. Und dann sagt mir mein, das ist ein Spitzenlackierer, dann sagt er mir, naja, das mache ich dir für 20 Euro raus. Meint ihr, ich hätte Freude gehabt? Ich habe keine Freude gehabt. Also warum? In meinem Hirn hat sofort angefangen. 20 Euro, aber 20 Euro schreibe ich doch keine Rechnung. Komm, das machen wir so. War mir sofort klar. Mit tagelang rumgeplagt mit dem Problem. Ich habe mir überlegt, wie machst du es? Da kam ich auf einen ganz hinterhältigen Gedanke. Habe ich noch nicht einmal meiner Frau gesagt, so hinterhältig ist der. Da habe ich gedacht, du machst das ganz raffiniert. Du gehst einfach zu ihm und sagst, komm, du schreibst Rechnung und ich gebe dir 20 Euro mehr. Du schreibst doppelte, kannst 40 schreiben, wenn du mir eine Rechnung schreibst. Wisst ihr, wie es der Herr gemacht hat? Ich habe dann überlegt, ist alles link, ist alles nicht in Ordnung, du gehst jetzt einfach hin wie ein kleines Kind. Ich habe zu ihm einfach gesagt, haben wir bla bla gemacht, habe ich gesagt, geil, du schickst mir noch die Rechnung. Kam nur eine kleine Antwort, ja, wenn du eine willst, ja, bin weglaufen. Wisst ihr, was will ich damit sagen? die Gerechtigkeit Gottes, mit Gott in Ordnung zu sein, ist wichtiger als das, was du zahlst. Manchmal musst du Geld hergeben, um gerecht zu sein. Ich habe es immer wieder, Gott hat es bei mir manchmal nicht ganz wenige Mal gefügt, dass ich einfach finanziell extreme, teilweise auch Nachteile in Kauf nahm, um gerecht zu sein. Wie gesagt, jetzt kommt wieder das Problem. Was willst du? Was willst du? Willst du mit Gott in Ordnung sein? Ist das das Wichtigste oder ist das Geld wichtiger? Da musst du dann sagen, Entschuldigung, geht nicht. Das sind so die Kleinigkeiten. Das kann man sagen, ein anderer mit einem weiteren Gewissen hätte es können. Muss ich sagen, ist okay. Es sei ihm unbenommen, aber ich kann es halt nicht. Was soll ich da machen? Also muss ich gucken, dass ich gerecht bleibe. Ich kann auch nicht lügen. Entschuldigung, wenn ich das sage. Jeder Mensch ist ein Lügner, sagt die Bibel. Aber ich kann nicht jemand anlügen und das nicht in Ordnung bringen. Das geht nicht. Außer es ist etwas, wo völlig daneben ist und ohne Absicht oder so passiert, wo ich sage, hat auch keine Bedeutung. Dann regle ich das mit dem Herrn. Aber wisst ihr, ich kann nicht lügen. Ich kann nicht in Sünde leben. Ich verstehe die Gläubigen nicht, die 10 Jahre in Sünde leben können und weiterhin predigen. Das verstehe ich nicht. So einen Prediger lade ich nie mehr ein, solange er lebt. Da könnt ihr sicher sein. Ich habe den schon eingeladen. Der war schon bei uns. Lebt 10 Jahre in Ebu. Und dann sagt man hinter der, jetzt macht er halt keine Eheseelsorge mehr. Entschuldigung. Da hört der Spaß auf. Wenn jemand 10 Jahre in Ehebruch lebt, dann kann ich mit dem nichts haben. Auch wenn er bloß 10 Jahre lügt und stiehlt oder sonst was macht, ich kann mit dem nicht. Weil nach meiner Überzeugung ist ein klar wiedergeborener, vor Gott stehender Mensch mit der Gerechtigkeit Gottes. Da kommt die Gerechtigkeit Gottes. Wisst ihr, jetzt kommt diese Rechtsforderung, die wir gerade gelesen haben. Der hält es nicht aus. Der hält es nicht aus. Entschuldigung, der hält es nicht aus. Wenn es der aushält, dann ist ihm die Gerechtigkeit Gottes egal. Und mit dem will ich nichts zu tun haben. Der predigt hier in Halbstadt nicht, das ist sicher. Wisst ihr, kann man sagen, du bist ja arrogant, du bist ja hochmütig, du bist ja gesetzlich. Ja, bin ich's halt. Wisst ihr, es gibt Regeln im Reiche Gottes. Vielleicht bin ich ein Saurier, ein Überbleibsel aus einer anderen Welt, aber ich habe immer noch Regeln. Wenn einer keinen Anstand hat als Gläubiger, da kriege ich ein Problem. Wenn jemand als Gläubiger lügt, kriege ich ein Problem. Wenn jemand nicht ehrlich ist, kriege ich ein Problem. Wenn jemand Eventgedanken hat und das umsetzt, kriege ich ein Problem. Ist ja. Die Gerechtigkeit Gottes, die hat etwas. Es ist das Wesen Gottes. 5. Mose 32, 4. Es ist das Wesen Gottes in der Tiefe. Ich bin felsenfest überzeugt, dass Gott das will, dass seine Gerechtigkeit eingehalten wird. Und die geschieht durch den Herr Jesus, dass ich in Ordnung bin. Die Bibel sagt nämlich in 5. Mose 32, 4, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Das ist das Wesen Gottes. Ihr könnt die Parallelstelle dazu lesen. Unfassbar. Wisst ihr, ich sage es einmal vorsichtig. Du darfst dir nicht von den Menschen einreden lassen, dass Gott fünfe gerade sein lässt. Lässt er nicht. Das ist mir klar geworden. Ich bin ein Typ, der immer dafür Sorge trägt, wenn was nicht in Ordnung ist, versuche ich es in Ordnung zu bringen. Bis mir mal klar geworden ist, wenn ich jetzt zu den Menschen hingehe und sage, oh du, Entschuldigung, da war ich jetzt nicht lieb zu dir, nicht freundlich zu dir, das habe ich jetzt nicht sauber gemacht und überhaupt und das in Ordnung bringen. Dann war ich immer zufrieden. Irgendwann hat mir Gott klar gemacht, warum bist du zufrieden? Die Gerechtigkeit der Menschen gegenüber hast du erfüllt. Hast du die Gerechtigkeit mir gegenüber erfüllt? Seitdem mache ich nichts mehr, ohne zuerst zum Herrn zu gehen und das mit ihm in Ordnung zu bringen. Und sage, vergib mir das. Und das ist mir dann schon passiert, dass ich dann gar nicht mehr zum Menschen gehen musste. Gott hat gesagt, nein, brauchst nicht. Wieso, wenn ich es von mir aus mache? Ich muss aufpassen, dass ich nicht zum Kasper werde. Ich kenne einen Bruder, der meint es gut, ist aber völlig daneben. Das muss man einfach sagen. Seltsame Kombination. Wisst ihr, der macht was, entschuldigt sich, macht was, entschuldigt sich, macht was, entschuldigt sich. Das ist schon normal. Wenn der mir ein Mail schreibt, weiß ich, das Mail drauf oder das übernächste ist schon wieder Entschuldigung. Und dann haut er wieder was rein und Mail drauf ist wieder Entschuldigung, Mail drauf ist wieder Entschuldigung. Wisst ihr, was soll das? ich regle die Sache mit Gott. Wenn ich regle sie mit Gott, dann brauche ich gar nicht bei den Menschen der Kasper zu spielen. Entschuldigung, wenn ich es mal so drastisch sage. Weil ich mache mich unglaubwürdig. Wieso, wenn ich mich bei meinen Kollegen nach jedem zweiten Satz entschuldigt hätte, was denkt er, was die mir erzählt hätte? Meine Kollege war der Kaliber. Die hätte mir was gesungen. Die haben mir schon sowas gesungen, obwohl ich anders vorgegangen bin. Ich war auch mal eine Zeit hier ein bisschen auffällig, aber ich habe Druck bekommen. Wisst ihr, die Welt sieht das. Die sieht, ob wir stabil sind, ob wir klar sind vor Gott, ob wir wirklich, ich sag mal, ernstzunehmende Personen sind. Die sind wir, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Wenn man zuerst nach dieser Gerechtigkeit trachtet, die der Herr Jesus ja moniert. Er sagt, glücklich zu preisen, wenn du Hunger und Durst nach dieser Gerechtigkeit hast und da dein Lebens, ich sag mal, Mittelpunkt hast. 2. Chroniker 12,5. Ich lese am B-Teil. Ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch verlassen und in die Hand Sisaks gegeben. Da demütigten sich die Obersten Israels mit dem König und sprachen, der Herr ist gerecht. Merkt ihr etwas? Die demütigen sich und sagen, der Herr ist gerecht. Als aber der Herr sah, dass sie sich demütigen, da ging das Wort des Herrn an Schemaja folgendermaßen. Sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will ihnen ein wenig Rettung verschaffen, sodass mein Zorn durch die Hand Sisaks nicht aus Jerusalem ausgegossen wird. Wenn ich zum Beispiel etwas sehe, das der Bibel vollständig widerspricht, dann verletze ich die Gerechtigkeit Gottes und trachte nicht danach, wenn ich hier nur, dass die Brüder zufrieden sind, andere Richtungen zufrieden sind, alle mit mir zufrieden sind, das dann schön rede. Es geht nicht. Wisst ihr, wehe dem, der Sünde toleriert. Das steht in Jesaja 25, er formuliert es anders, er sagt, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Wisst ihr, von daher, sie sagen, wir tun Buße, weil Gott gerecht ist. Es muss immer da sein, Gott ist gerecht. Wisst ihr, die Sünde geht auch nicht weg, wenn du sie verdrängst. Die geht aus deinem Bewusstsein weg. Du verhärtest dich. Du bekommst ein Herz, das verhärtet ist. Aber vor Gott ist die da. Die ist da. Die geht weg. Bei Gott geht keine Sünde durch Abnutzung weg. Das ist der große Irrgedanke der Menschen. Sie glauben, oh, wenn ich es verdränge und es mich nicht mehr plagt, mein Gewissen nicht mehr schlägt, oh. Die Bibel sagt, es gibt Leute, die haben ein Talent, ihr Gewissen zu härter wie mit einem Brenneisen. Das geht. Man kann immer, immer ungehorsam sein. Aber Gott gegenüber ist die Gerechtigkeit verletzt. Psalm 11,7. Denn der Herr ist gerecht, ganz wichtige Aussage, er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Die Bibel sagt, Gott liebt die Gerechtigkeit. Wisst ihr? Und das ist das, wo der Jesus sagt, du musst Hunger und Durst nach dieser Gerechtigkeit haben, weil Gott der Vater sie liebt. Jesaja 26,9. Jesaja 26 ist ja das große Loblied der Erlösten. Meine Seele verlangte nach dir in der Nacht. Ja, mein Geist in mir suchte dich. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wisst ihr, was heißt? Du bist völlig daneben, wenn du die Gerechtigkeit Gottes nicht begreifst. Und wenn du die nicht begreifst, als Gläubiger und als Ungläubiger schon ganz zweimal, dann wirst du im Endeffekt das Gericht Gottes erleben, bis du die Gerechtigkeit begreifst. Das haben die meisten nicht verstanden, dass Gott so vorgeht. Psalm 98, Vers 9. Und zwar, wir müssen einfach etwas sehen. Vor dem Herrn werden Berge jubeln, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Wisst ihr, Gottes Gericht und das ganze Handeln Gottes ist letztendlich so, dass er gerecht ist. Und wenn wir das nicht verstehen und das nicht tun, dann kriegen wir letztendlich langfristig auch in unserer Nachfolge als Gläubige ein Problem. Dann passiert nämlich das, was der Wilhelm Busch gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ein Gläubiger diese Gerechtigkeit Gottes nicht lebt, also nicht Hunger und Durst hat und sie auslebt, ich sage es mal in anderen Worten, immer, also wirklich darauf bedacht ist, dass er mit Gott in Ordnung ist, dass er nichts duldet. Er sagt, es ist dann so, wie wenn du ein Halsband hättest und dann hängt man dir eine Kette und zwar ein Glied dran. Wenn du das zweite Mal ungehorsam bist, das zweite Glied. Wieder ungehorsam, das dritte Glied. Das vierte Mal ungehorsam, wieder ein Glied. Und sagt, irgendwann schleppst du eine Kette mit dir rum, fühlst dich völlig unwohl, bist unbeweglich und wunderst dich, dass nichts geht im Reiche Gottes. Er sagt, du musst das Halsband und die Kette wegtun, indem du in Ordnung bist, dann passiert gar nichts. Offenbarung 19,11. Wiederkunft Jesu. Ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, die mir nämlich durch das Herz geht. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und dann sagt die Bibel weiter, ich möchte jetzt nicht das Ganze lesen, er ist mit Blut getränkt. Wisst ihr, und das ist der entscheidende Punkt. Ich muss mit Gott in Ordnung sein durch Jesu Blut. Ich muss in Ordnung sein, der Jesus muss mein Mittler sein, dass er mich, so wie es im Sacharja 3 geschrieben steht, vertritt vorm Vater, wenn der Teufel mich verklagt. Wisst ihr, wenn das einmal zweitrangig wird in meinem Leben, gegenüber meinem Urlaub, gegenüber der Karriere, gegenüber meinem Ansehen, gegenüber meinem Einfluss, gegenüber meinen Kindern, gegenüber meiner Ehefrau, gegenüber meinem Ehemann, gegenüber den Brüdern, wo ich angesehen sein will, wenn das einmal irgendwo beschädigt wird, dann kriege ich ein Problem. Gott ändert sich ja nicht, wir ändern uns. Das ist ja seltsam, bei einer Glückseligpreisung zu sagen, glückselig oder zu beneiden sind die wirklich, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wenn man das natürlich falsch sieht, in der Verblendung, im Abfallen, dann sagt man, jetzt muss ich gucken, dass alles gerecht ist. Jetzt gucke ich, dass jeder das Gleiche kriegt. Ach, Entschuldigung. Darf ich mal was ehrlich fragen? Wir sind ja auch, wie wir sind, wir Menschen. Wir wollen alles gleich wie die anderen, aber wollt ihr gleich sein wie die anderen? Also ich will nicht sein wie die anderen, Entschuldigung. Will ich gar nicht. Ich will ich sein. Vor Gott. Wollt ihr doch auch, oder? Wäre schrecklich, wenn wir alle Abzugsbilder wären, oder? Ich habe mal ein Bild gesehen von einer Gemeinde, da haben alle gleich ausgesehen. Ich war schon mal in einer Gemeinde, wo alle gleich ausgesehen haben. Es war nicht erbaulich. Irgendwo hast du gedacht, naja, die Frauen hatten alle gleiche Frisur, die Männer sahen auch alle gleich aus. Gell? Also ich habe kein Problem, wenn jemand anders aussieht wie ich. Ich habe überhaupt kein Problem. Es darf jeder aussehen, wie er will. Ist individuell, das ist aber in dem Individuellen mit Gott in Ordnung. Versteht ihr? Das ist das Problem. Römer 3,9, das ist die berühmte Bibelstelle. Immer wenn ich das lese, da wird es ganz anders. Da sagt er, zweiter Teil, wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Jetzt räumt er auf. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht. Auch nicht einer. Gar keiner. Ist keiner gerecht. Und dann geht er ja, die ganze Kette geht ja, fängt bei 9 an, geht dann ein paar Vers weit, wo er dann zeigt, wie alles daneben ist. Matthäus 5,20. Da kommen wir ja noch drauf. Aber trotzdem. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darf ich es mal ganz hart sagen? Frömmigkeit, Strenge, besondere Härte, wie bei Pharisäer, ist nicht das Zeichen, dass ich in Ordnung bin mit Gott. Er sagt zu ihnen, ihr seid getünchte Gräber. Nach außen hin habt ihr den Schein, innen drin seid ihr ein Leichenhaus, geistlich tot. Wisst ihr, Hiob, mein Freund Hiob, ich lese ihn gerade wieder, ich freue mich im Hiob unendlich. Hiob 9,2, wahrhaftig, ich weiß, dass es sich so verhält, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott. Lest dann Hiob 15, Hiob 14 kommt es auch nochmal massiv, Hiob 25, da siehst du einfach, der Mensch ist vor Gott nicht gerecht. Er ist nur gerecht, aber wenn er wiedergeboren ist selbst, ist er gerecht, wenn er im Geiste wandelt. Und dann kommt ja, da wo er versandet, Hiob 32,1, weil er in seinen eigenen Augen gerecht war. Und das ist ein Problem. Wenn man selber denkt, man ist mit Gott in Ordnung, ist es nicht. Wisst ihr, Wenn der Paulus sagt, ich kann mich nicht selber beurteilen, sondern Gott muss mich beurteilen, dann ist ja meine Meinung, ob ich vor Gott in Ordnung bin, ist ja schon mal zweitrangig. Dann muss ich ja den Herr fragen, Herr, wie siehst du mich? Und da kommt vielleicht was ganz anderes, als man denkt. Ich habe lange Frömmigkeit still gehabt, wo im Nachhinein sich herausgestellt hat, ich weiß nicht, ob Gott da zufrieden war. Ich bin übers Ziel rausgeschossen. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich hinterm Ziel zurückblieb. Gell? Das hat jeder. Das ist einfach normal. Aber die Frage ist, wer entscheidet, was ist Recht? Wir haben ja gesehen, was ist Gerechtigkeit? Recht. Psalm 143, 2. Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Und dann in Jesaja 64, 5 kommt ja die berühmte Stelle mit diesem unflätigen Kleid. Darum sagt die Bibel, dass wir unsere Kleider weiß machen müssen im Blut Jesu Christi. Sie sagt hier klipp und klar, und das ist ein ganz zentraler Punkt, wir sind allesamt geworden wie Unreine. Alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen, denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahingegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Wisst ihr, das ist eine Dynamik, die automatisch kommt. Ihr müsst euch einfach, ich weiß nicht, ob das den Leuten klar ist, die Gerechtigkeit Gottes ist so, dass Gott seine Gerechtigkeit wie ein gerechter Richter auch dem Menschen gnädig sein will. Wann ist ein Richter gnädig oder wann lässt er Milde walten? Wenn er Einsicht sieht, wenn er Umkehr sieht. Das ist einfach so, wenn er einigermaßen normal ist. Heute ist ja alles nicht mehr normal. Aber wenn ein Richter normal ist, handelt er so. Und jetzt ist halt so, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt der Gerechtigkeit Gottes, wo Gott seine Gerechtigkeit wirken lässt. Wenn ein Mensch, so wie es der Hiob sagt, zwei- oder dreimal von Gott massiv gemahnt wurde, aber wenn ein Gläubiger massiv mahnt, Dinge zu lassen oder einfach seiner Gerechtigkeit nachzukommen und sie tun es nicht, wisst ihr, was dann passiert? Da kommt nicht gleich das Gericht, da fällt schon nicht tot um. Da kommt was viel Schlimmeres. Da gibt Gott, ihr müsst mal hingehen und nehmt einmal die Bibel, jedes Mal, wenn der Ausdruck kommt, gab sie dahin, lest einmal, was da steht, dann gibt Gott Menschen dahin. Und wisst ihr, was heißt, wenn Gott die Menschen dahin gibt? Dann dürfen sie tun, was sie wollen. Und letztendlich wartet einer drauf, dass ein Mensch in den Zustand kommt, weil dann gibt er ihnen die Gedanken aus Epheser 2, 1 bis 3 ein in ihrem Fleisch, dass sie vollständig verderbt werden, dann tun sie nämlich das, was der Teufel will. Wieso? Darum gibt es nichts Schlimmeres, als wenn der gerechte Richter mich dahin gibt. Sprüche 17, 15. Salomo war ja ein Spezialfall. Aber er hat ganz viele Dinge hat er in der Tiefe erkannt. Wer den Gottlosen gerecht spricht und den Gerechten vorteilt, die sind beide dem Herrn ein Greuel. Geschwister, auch in der Gemeinde Jesu. Jetzt machen wir mal ein Spiel. In der Gemeinde geht es darum, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist und dass etwas falsch läuft. Und jetzt ist der das tut, mein bester Freund. Was mache ich jetzt? Ist er? Ich habe Probleme in der Familie. Meine Kinder. Ich habe Brüder, die haben das gleiche Problem. Die haben wegen dem ihre Lehre geändert. Ich kann das nicht. Ich kann nicht jemand Recht geben, weil er mein Freund ist. Ich habe, als ich mit der Pfingstbewegung gebrochen habe, Leute, die mir nur Gutes taten, habe ich hinterher in bei uns und in der Freie Bewegung nie mehr erlebt, dass Leute so also fast schon extrem versucht haben, uns zu hätscheln, uns Gutes zu tun. Ich musste mit diesen Leuten brechen, versteht ihr? Um der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, was die gedacht haben. Die haben wahrscheinlich gedacht, was ist das für ein Mensch? Wir haben ihm nur Gutes getan und jetzt kommt er und schießt uns ab. Entschuldigung, die Gerechtigkeit Gottes hat ganz klar angezeigt, Irrlehre, also musste ich hart sein. Wisst ihr, das ist das Problem. Ich kann auch nicht meine Lehre ändern, weil ich jetzt das Problem in der Familie habe. Jetzt plötzlich sage, oh, jetzt habe ich selber das Problem, jetzt bin ich großzügig. Der Mann, der mich getauft hat, ist einer der härtesten Männer, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Härtere Gläubige habe ich zu meiner Anfangsjahre nie gekannt. Wir haben ihn gefürchtet. Eines Tages kommen die Leute und sagen, jetzt lässt er Rockmusik zu in seiner Gemeinde. Ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Und er hat gesagt, wie das? Naja, die Enkel. Bestimmt meine Enkel oder meine Kinder oder meine Verwandtschaft oder meine Umgebung oder mein Nachbar, was vor Gott recht ist? Dann hätte er zu einem Enkel sagen müssen, Wiedersehen, dann geht. Natürlich ist das menschlich schwierig. Aber ich kann nicht nur, um eine heile Welt familiär zu haben, die Gerechtigkeit Gottes kaputt machen. Ich habe den Punkt, habe ich mich auf der anderen Seite versündigt, weil ich zu hart an manche Punkte war. Aber ich sage es mal vorsichtig, wir müssen hier sauber bleiben. Ich kann zum Beispiel keine Lehre ändern. Ich muss sagen, es ist falsch und es ist nicht in Ordnung vor Gott. Ob es meine Kinder betrifft oder mich, das ist egal. Wisst ihr, das ist Gerechtigkeit. Es gibt nur eine einzige letzte Instanz, das ist er. Ezekiel 18,4. Ich sage jetzt auch nicht, das ist eine Freude für den Gläubigen, dass er so gehen kann. Es ist manchmal schwer. Es ist manchmal ein Kampf. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Das kann man jetzt nicht runterspielen. Ezekiel 18,4. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Wenn aber ein Mensch gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, und dann erklärt er alles, was das heißt, ein solcher, Vers 9, B-Teil, ist gerecht, er soll gewiss leben, spricht Gott der Herr. Also da haben wir wieder das Gleiche. Gott ist im Gericht gerecht. Ich verstehe es gar nicht. Wenn die Bibel sagt, Gott wird Hure und Ehebrecher richten. Und wenn auf bestimmte Sünder die Todesstrafe steht, dass dein Gläubige hingehen können und die Sünde begeht und mit erhobenem Haupt dann sagen können, es war von Gott. Da blieb mir die Luft weg. Ich habe es jetzt wieder erlebt. Ich habe jemand erwartet, dass der unterm Teppich kriecht vor Scham, was er getan hat. Ich habe zu meiner Frau gesagt, der Mann war schon schlimm, aber die Frau war noch schlimmer. Ich habe zu meiner Frau gesagt, die stolziert rum wie eine Königin. Da würde ich mich nicht mehr aus dem Haus getrauen, wenn ich sowas getan hätte. Die laufen rum wie die Könige. Da muss ich sagen, Entschuldigung, habt ihr denn gar keine Angst vor Gott? Wisst ihr, ich habe in der härtesten Gemeinde, die ich kenne, eine Botschaft mal gebracht. Die würde jetzt, wenn sie drin sitzen, sagen, oh, ist das hart. Das waren die Leute, denen es nie hart genug sein konnte, bis sie gekippt sind und plötzlich ist hart. Das ist überhaupt nicht hart, das ist normal. Römer 2, 13. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Gut, und wir wissen ja, niemand kann es befolgen. Also kann ich aus eigener Kraft die Gerechtigkeit Gottes nie erfüllen. Darum brauche ich der Herr Jesus. 1. Korinther 1, 30, das ist einer der schönsten Verse in der ganzen Heiligen Schrift. Da heißt es, denn durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Der Herr Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und damit muss ich doch nur dafür sorgen, dass ich so, wie es der Herr Jesus zeigt, so wie es die Heilige Schrift sagt, durch sein Blut, durch seine Erlösung, mit Gott in Ordnung bin. Fertig. Ist alles. Mehr brauche ich nicht. Das Evangelium. Jesaja 53, 11. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünde wird er tragen. Und so heißt es auch im Daniel 9, 24 dann. Das ist das, was letztendlich die Bibel über den Messias verheißen hat. Wisst ihr, wenn du das genau und radikal annimmst, dann musst du zugeben, dass Gott letztendlich der Herr Jesus wegen seiner Gerechtigkeit gesandt hat. Und dass das das Wichtigste ist, was im Leben eines Menschen geschieht, dass er mit Gott in Ordnung ist, dass die Gerechtigkeit Gottes befriedigt ist. Daniel 9, 24. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen, die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Wisst ihr, das ist das Ziel gewesen, diese ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Und darum sagt die Bibel in Malachi 3, 20 vom Herr Jesus, dass er die Sonne der Gerechtigkeit ist. Mit Heil unter ihren Flügeln, das ist doch herrlich. Jetzt kommt halt Matthäus 3, 15. Jesus antwortet und sprach zu ihm, da ging es ja um seine Taufe, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er hat alle Gerechtigkeit erfüllt. Keiner von uns kann nur auch annähernd die Gerechtigkeitsforderung Gottes erfüllen, gar keiner. Aber als Gläubiger nicht, da ist schon keine Chance. Aber wenn du zu Jesus kommst, dann hat er Mitleid mit deinen Schwachheiten. Er sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Er wäscht uns mit seinem Blut. Er macht uns mit Gott völlig in Ordnung. Ich kann erhobenen Hauptes leben. Ich habe es jetzt in Partei nach wieder gesagt. Ich weiß ja nicht, was die Gläubigen denken. Ich habe gesagt, ich bete nicht mehr mit gesenktem Haupt. Wo steht es? Nirgends. Ist eine fromme Methode. In der Bibel steht, wenn du in Ordnung bist mit Gott, erhebst du dein Haupt. Seither bete ich mit erhobenem Haupt. Wenn wirklich der Kopf sinke, würde ich ja sagen, ich bin nicht in Ordnung mit Gott. Ich würde mit meiner Haltung ansagen, ich bin nicht in Ordnung. Will ich doch nicht. Ich bin in Ordnung durch Jesu Blut. So kann ich dann auch beten. Wisst ihr, wir haben auch schon so fromme Tradition. Er erfüllt alles. Aus Gesetz ist ja die absolute Gerichts- und Gerechtigkeitsforderung Gottes. Er sagt klipp und klar, wenn du in einem einzigen Punkt es nicht erfüllst, hast du alles gebrochen und bist aller Sünde, aller Strafen, aller Flüche schuldig. Müsst ihr euch mal überlegen. Das sagt die Bibel. Wisst ihr, wie wir dann auf die Idee kommen können, aus eigener Gerechtigkeit oder durch Tun Gott zu befriedigen. Entschuldigung. Da hilft bloß Jesu Blut, der alles getan hat. Sonst wird keiner von uns ans Ziel kommen. Das ist die Herrlichkeit. Er ist das Ende des Gesetzes jedem, der glaubt zur Gerechtigkeit. So sagt Römer 10, 4, frei zitiert. Und dann sind wir wieder bei 2. Korinther 5, 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Wir müssen kindlicher denken. Was heißt das? Die Gerechtigkeit Gottes zieht nur, wenn ich in ihm bin. Ist doch einfach. Warum sagt der Herr Jesus, bleibet in mir? Warum redet der Paulus da davor, in Christus zu bleiben? Die zieht nur, solange ich in ihm bin. Falle ich durch Sünde raus und gehe nicht wieder zurück in diese Haltung, die er mir erworben hat, die ich ja wesensmäßig habe, aber ich kann die praktisch anwenden oder bleiben lassen. Wenn ich die nicht anwende, dann funktioniert es nicht, dann ist die Gerechtigkeit nicht da. Die Gerechtigkeit zieht bloß in ihm. Psalm 22, der berühmte Kreuzespsalm Jesu. Vers 31. Ein Same wird ihm dienen, die Wiedergeborene. Wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden, sein Leib. Sie werden kommen. Was werden sie predigen? Seine Gerechtigkeit. Sie werden die Gerechtigkeit Jesu predigen, dass er mich mit dem Vater so in Ordnung macht durch sein Blut, dass ich völlig gerecht bin. Dem Volk, das geboren wird, die Wiedergeborene, dem werdet sie nämlich predigen, dass er es vollbracht hat. Vollkommene Opfer. Jetzt behaupte ich einfach zu sagen, dass ich alle Bibelstellen, alles, was die Bibel auch erweist, letztendlich in der Tiefe, in ihrer Wurzel, in ihrem Kern, um die Gerechtigkeit Gottes dreht. Auch jede Erweisung, die er gibt. Galater 2, 16. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Er sagt dann klipp und klar, aus Gesetzeswerken wird keiner gerechtfertigt. Der Glaube an der Jesus. Und damit konzentriert sich mein ganzes Glaubensleben jetzt drauf, auf kindlichem Glaube, auf einem kindlichen Glaube, der immer durch Jesu Blut mit Gott in Ordnung ist. Das ist einfach. Das ist das Ziel. Nicht der Zirkus drumherum. Wisst ihr, was denkt ihr, was die Leute von mir wollen? Was die von mir für Forderungen, was die an mich stellen, was die mir alles erzählt haben, schon seit ich gläubig bin. Ich bin jetzt 43 Jahre gläubig. 43 Jahre. Wenn du siehst, was die mir alles erzählt haben, was ich tun soll, was ich tun muss und wie man vor Gott in Ordnung sein kann. Ein Mann hat 12 Punkte aufgestellt. Wenn du die erfüllst, wo schon drückt, naja. Am Schluss war er so verblendet, dass er nicht einmal mehr die Norweger durchschaut hat. Die Norweger lehren, dass Jesus eine Sündenatur hatte. Entschuldigung, wenn man das nicht mehr durchschaut. Der hat sich auch blenden lassen durch die wunderschöne weiße Hemden, die alle Männer anhatten. Durch die wunderschöne Kleidchen, die alle Frauen anhatten. Das darfst du nicht blenden lassen. Ich kann den Menschen nicht beurteilen, nachdem wie er jetzt gerade aussieht. Die Bibel sagt, Gott sieht das Herz an. Die Frage ist, ob er in Ordnung ist, wie sein Herz aussieht. Ob der auch so schön ist. Oder ob es heute so ganz schön ist. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Ich habe jetzt eine ganze Kette, wie wir vorgehen sollen. Wir können das nicht durchstudieren. Das ist auch nicht Absicht. Sondern ich möchte einfach ein paar Dinge zeigen. Hebräer 11, 7, wo die Bibel über diese Gerechtigkeit ganz einfache Sache sagt. Wisst ihr, nochmal, was sagt der Herr Jesus? Glückselig ist jeder Mensch, der Hunger hat nach dieser Gerechtigkeit. 11, 7 sagt er. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Wisst ihr, der Noah musste nicht was Besonderes tun. Er musste nur im Glauben in die Arche hineingehen. So ist es einfach. Du musst einfach in Christus bleiben. Du musst den Herr Jesus im Herzen haben. Du musst gucken, dass du nicht rausfällst. Dass du nicht, ich sag mal so, ein Trittbrettfahrer bei der Arche bist. Ich war mal ein Trittbrettfahrer. Hat mal jemand predigt, mich erschrocken, hat gesagt, ja, eigentlich bin ich ein Trittbrettfahrer. Du stehst schon am Rand. Du spielst. Du musst drin bleiben. Wieso? Und ich sag's mal so. Ich bin auch so ein Typ, bei mir funktioniert es manchmal auch erst, wenn ich wieder die Finger verbrannt habe. Aber dann gehst du wieder rein. 2. Petrus 1,1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Wisst ihr, das ist dieser kostbare Glaube, der weiß, dass das Blut Jesu Gottes Gerechtigkeit völlig befriedigt. Der weiß, wenn ich mit dem Herrn Jesus in Ordnung bin, und der mich vom Vater vertritt, dann bin ich völlig in Ordnung. Dann können die Leute nicht mit mir zufrieden sein, ist völlig egal. Dann kann mir gewisser mich verklagen, ist völlig egal. Es muss vor Gott in Ordnung sein. Alle anderen Dinge sind relativ. Ist er. Und dann in Römer 3, ab 23, zeigt er ja, der Sühnedeckel, dort sagt er auch, dass es der Glaube ist. Ihr könnt auch die Stelle nochmal in Ruhe nachstudieren. Und das Glaubensziel ist ganz einfach, dieses vollkommene Opfer. Und zwar, man muss das einfach kindlich lesen in Hebräer 11, 4. Da sagt die Bibel, und jetzt sind wir wieder bei Kain und Abel, das sind die zwei Musterbeispiele. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. Wieso? Indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Wisst ihr, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er gibt Zeugnis über seine Gaben. Das hat ihn gerecht gemacht. Ja, was hat er denn getan? Er hat Blut vergossen. Das Blut Jesu Christi ist der Grund für meine Gerechtigkeit. Oh, ich bin ja so froh, dass mein Charakter nicht der Grund für meine Gerechtigkeit ist, so schwer verkauft. Wisst ihr? Ihr übrigens auch. Ich wäre vielleicht ein bisschen zu energisch verkauft, ihr seid vielleicht bei zu langsam verkauft. Auf eine Art mich immer verkauft. Offenbarung 7, 14. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Und dann geht er weiter, darum sind sie vom Thron Gottes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. 1. Johannes 1, 9. Wisst ihr, Es ist eigentlich immer das Gleiche. Ich komme zu meinem Jesus, sein Blut macht mich rein, die Gerechtigkeit Gottes ist wieder erfüllt, ich bin mit Gott in Ordnung und es läuft. Ich kann wieder ganz normal leben. Und das meint der Herr Jesus, wenn jemand das aufgibt, dass er keine Sehnsucht hat, wenn das nicht da ist, dass er Hunger und Durst nach dem hat, dann wird es schwierig. Er sagt, die sind glückselig, die so vorgehen. Und die das nicht mehr haben, die kriegen irgendwann Hunger und Durst nach anderen Dingen. Und dann kommen die anderen Dinge. 1. Johannes 2, 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Wisst ihr, was heißt es, die Gerechtigkeit tun? Das heißt einfach, lebe in der vollkommenen Erlösung. Das heißt es. Nicht, weil ich jetzt besonders gerecht im Sinne von bin, ich behandle alle gleich. Zu mir hat schon Leute gesagt, du musst in jede Versammlung gehen, egal wer predigt, alle sind vor Gott. Ja, wo steht das? Ich sitze jemand, der keine Berufung hat, nicht lange rein. Entschuldigung, wenn ich es mal so hart sage. Gottes Gerechtigkeit heißt nicht Gleichmacherei, sondern die heißt so, wie es Gott will. Wisst ihr, wir haben diesen humanistischen Geist, der ja Europa prägt und der ja endzeitlich die Hauptart ist der Menschen. Wir haben den schon viel mehr bekommen, als wir eigentlich denken. Wir müssen da aufpassen, dass man nicht auch anfängt, ich sag's mal so, alles nett und lieb und freundlich und wunderbar und alle sind zufrieden mit mir. Entschuldigung. Ist es schön, wenn alle zufrieden mit einem sind? Irgendwann musst du auf die Idee kommen, wenn der größte Gauner mit dir zufrieden ist, das, was nicht stimmt, oder? Wenn der größte Verführer mit dir zufrieden ist, Entschuldigung. Das ist mir 10-mal lieber, der schimpft. Ist mir 100-mal lieber, als dass er zufrieden ist mit mir. Offenbarung 19, 8. Es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Offenbarung 7, 14. Das ist unsere Gerechtigkeit. Jesu Blut. Wisst ihr? Jesaja 61, 10. Also ich streif's nur, gell? Es geht einfach nicht, das in der Tiefe durchzustehen. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Ist das nicht ein herrliches Bild, wie Gerechtigkeit ist? Das ist doch, wunderbar. Apostel 24, 25. Man muss einfach auch überlegen, was man tut. Wisst ihr, wir haben so viele fromme Klischees und ich kann die nicht erfüllen. Apostel 24, 25. Als er aber, das predigt Paulus, die Ungläubigen, als er aber von Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und zum zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt, antwortete, ein anderes Mal. Kennt ihr das? Sobald du sagst, so ist es. Wisst ihr, das ist falsch, den Sündern zu quälen mit seiner Sünde. Du musst dem Sünder sagen, dass er sich bekehren muss. Dass er wieder geboren werden muss. Wenn der für seine 12 Sünde 4 aufgibt, fährt er trotzdem in die Hölle. Wenn er für seine 12 Sünde 11 aufgibt, fährt er trotzdem in die Hölle. Und die letzte kann er nicht aufgeben, weil die Bibel sagt, keiner kann das. Also musst du ihm sagen, er muss sich bekehren. Wenn er sich dann bekehrt hat, dann kannst du ihm sagen, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Nicht vorher, wenn er sich bekehrt hat. Und dann geht es vielleicht wie bei einem Bruder, der sich da voll drunter gestellt hat und seine Frau hat sich auch bekehrt. Sie hat sich nur bekehrt, weil er sich bekehrt hat. Hinterher hat sie gesagt, wie ich das alles gewusst hätte, hätte ich es gar nicht gemacht. Das Ergebnis sehen wir. Wo sind die heute? Die sind seit vielen Jahren weg. Wisst ihr? Das muss aufpassen. Römer 6, 13. Gebt nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeug der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch Gott selbst hin als solche, die lebendig geworden sind, aus den Toten eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das ist die praktische Konsequenz. Ich gehe mich einfach ihm hin und dann werde ich automatisch das tun, was vor Gott richtig ist. Und Römer 14, 17 zeigt es nochmal für alle falsche Frömmigkeit, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Aus dieser Gerechtigkeit kommt Friede, Freude im Heiligen Geist. Und die Gerechtigkeit kommt, weil das Blut Jesu mich vor Gott, dem Vater, gerecht macht. So geht es mit der Waffenrüstung. Möchte ich jetzt nicht lesen. Ein Spezialansatz. Und Philipper 1, 11. Aber ihr könnt es in Ruhe euch angucken. Philipper 1, 11. Da sagt die Bibel, wenn du prüfst, worauf es ankommt, wenn du tatsächlich merkst, es kommt nur darauf an, dass ich mit Gott in Ordnung bin, durch Jesu Blut und dass ich in dem Zustand bleibe, dann sagt er, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Das ist nämlich der Fall dann. Jetzt sagt er, dann kommt was automatisch, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Zum Lob Gottes und zu seiner Ehre wird es dann gewirkt. Hebräer 12, 11. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Traurigkeit zu dienen, danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Die Erziehung Gottes hat nur ein Ziel, die Gerechtigkeit Gottes wieder aufzurichten. Und jetzt sagt die Bibel in 2. Timotheus 3, 16 und 17, dort Gott dazu die Schrift gegeben. Wisst ihr, die Heilige Schrift ist mein Maßstab, an dem ich das alles prüfe, und da redet auch Gott zu mir. 1. Johannes 3, 10. Dann sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Das heißt, wenn du geistlich nicht sauber vorgehst, dann geht es halt nicht. Und das zeigt immer nur, was zeigt denn das an? Wisst ihr, ich bin ja nicht besser wie ein anderer ich habe meine Fehler schon oft gemacht, aber eines ist klar, jeder sieht an mir, wenn ich hier irgendwo falsch handle, dann ich in Ordnung bin mit Gott. Das ist der entscheidende Punkt. Was soll ich jetzt tun, wenn ich wirklich den lieb habe, wo ich das sehe? Dann gehe ich zu ihm hin und sage, hey, ich sehe, du bist gar nicht in Ordnung. Kann ich dir helfen? Da hat keiner den Mut dazu, wisst ihr? Ich auch. Wisst ihr? Der Mensch ist halt so, wie er ist. Hinterhältig, feig. Ist er halt. 2. Timotheus 4, 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, in jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Paulus sagt, es ist die Krone der Gerechtigkeit, die dann verteilt wird. Ist euch aufgefallen? Ich habe es jetzt bewusst so gebündelt, wie sich alles nur um die Gerechtigkeit dreht. Bei der Reinigung, bei der Sünde, bei der Erlösung, beim vollkommenen Opfer. Es dreht sich eigentlich immer alles nur um die Gerechtigkeit. Das heißt zu Deutsch, ich muss mit Gott in Ordnung sein. Fertig. Der Rest ist egal. 1. Timotheus 6, 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach. Was ist das Erste, wo ich nachjagen soll? Gerechtigkeit. Dann Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut. Und jetzt sagt er, das ist der Kampf des Glaubens. Der Kampf des Glaubens heißt immer, zuerst nach der Gerechtigkeit Gottes zu trachten, zuerst mit Gott in Ordnung zu sein. Titus 2, 12, da redet die Bibel von der Gnade Gottes, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Welt. Dann bist du einfach im Zustand, wo du gerecht bist. Jetzt kommt es, wenn du mit Gott in Ordnung bist und gerecht bist, bist du automatisch gottesfürchtig, lebst du nicht in Sünde. Du musst eigentlich nur gucken, dass du in Ordnung bist. Der Rest kommt von allein. Wisst ihr, ich habe es lange auch nicht erkannt. Ich habe gedacht, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Im Prinzip muss ich nur gucken, dass ich in Ordnung bin mit ihm, dann kommen sie nicht. Philipper 4, 8, ganze Bibelbuch ist durchzogen von dem Gedanke der Gerechtigkeit Gottes. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wisst ihr? Aber nicht gerecht im Sinn von, alle sind gleich. Wisst ihr, ich bin inzwischen bei dieser Gerechtigkeit relativ hemmungslos. Wisst ihr, ich muss immer lachen über der Schwabe. Ich war aber lang auch so. Wir sitzen alle zusammen. Es sind 10 Leute am Tisch. Es hat nur 9 Brezeln im Korb. Ich habe die früher nicht genommen. Jetzt nehme ich sie. Wisst ihr, Entschuldigung. Der, wo so gehemmt ist, dass er sie nicht nimmt, der ist doch selber schuld, oder? Entschuldigung. Das hat doch nichts mit Geistlichem zu tun. Ich bestärke denn ja nur ihre Fehlhaltung. Ich habe mal einen Chef gehabt, der hat es den Chefs die andere Zeit, die zu wenig Brezel gemacht haben. Der hat dann demonstrativ sein Vesper auspackt. Der hat es nämlich dabei gehabt als Reserve. Und hat er sein Vesper ausgepackt, gell? Da kam die Erleuchtung, dass da was nicht stimmt. Wisst ihr, und von daher, wir dürfen nicht zu verschüchtert sein. Sprüche 21:21. Wer eifrig danach trachtet, gerecht und gütig zu sein, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Wisst ihr, wenn es jemand sucht, dann findet er es. Darum sagt der Herr Jesus, glückselig, wenn du suchst, glückselig, wenn du Hunger hast, wenn du Durst hast, du kriegst. Und dann Matthäus 6:33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Er sagt, wenn du das als dein Hauptzustand machst, deines geistlichen Lebens, dann kriegst du den Rest automatisch. Du brauchst nicht neidisch, nicht eifersüchtig sein, du brauchst dir keine Sorge zu machen, es kommt automatisch. Du musst nur glauben, es kommt, 100%. Offenbarung 22:11. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Der Heilige heilige sich weiter. Das ist jetzt einfach die Regel. Es reift in der Endzeit aus. Und darum sagt Hosea 10:12 ganz einfach, es ist Zeit, den Neubruch zu pflügen. Es ist Zeit, einfach ernst zu machen. Und dann sagt die Bibel, wenn du so gerecht vorgehst und so mit Gott in Ordnung bist, Jesaja 33:15, dann wirst du den König in seiner Schönheit sehen. Dann wird dir der Herr Jesus immer wichtiger, dann wird es immer klarer, immer herrlicher. Letzte Bibelstelle, 4. Mose 23:10. Schau interessant, dass man mit einem alttestamentlichen Teil einen Grundsatz auch hier abschließen kann. Und zwar, das ist jetzt ein Punkt. Ich lese den B-Teil. Meine Seele sterbe den Tod des Gerechten und mein Ende soll dem ihren gleichen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Wenn du die Gerechtigkeit Gottes durch Jesu Blut lebst, wenn du das da ein und alles ist, dann kannst du sterben. Ist das nicht herrlich? Kannst du sterben. Keiner will sterben. Aber wenn es um Sterben geht, dann bin ich froh, wenn ich sterben kann. Das ist mir eine Kunst. Ach, es sind Gottesmänner, sind herrlich gestorben. Torre lag über seiner Bibel und hat Bibel studiert und gebetet und wo man ihn wecken wollte, war nicht mehr da. Schlachter trotz Krebs hat plötzlich nur noch gestrahlt, hat ausgerufen, hat wirklich laut des Erstaunens von sich gegeben und ging so in die Ewigkeit. Ist doch herrlich, wenn du so sterben kannst. Einfach. Der Tod des Gerechten ist von Gott gesegnet. Also, Schlusssatz. Du bist zu beneiden, wenn du nach dieser Gerechtigkeit strebst. Und zwar so strebst, so wie wenn du einen richtigen Hunger und Durst hast. Wenn du so da dann auch strebst, dass du mit Gott in Ordnung bist durch Jesu Blut, dann wohl dir, du bist zu beneiden. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für den Gnadetag und dass du uns in der Bergpredigt so eindeutig zeigst, was wirklich wesentlich ist vor dir. Dass wirklich der zu beneiden ist, der ein Herz hat, dass er immer in Ordnung sein will mit dir, dass er Hunger und Durst hat und es nicht ertragen kann, wenn er nicht in Ordnung ist mit dir. Oh, wir bitten dich einfach, dass du uns solche Herzen gibst, dass wir diese Gerechtigkeit, die du uns erworben hast durch dein Blut, dass wir sie ausleben. Einfach das nutzen, dass wir mit dem Vater in Ordnung sein können und dass du dann automatisch der Rest wirkst, dass wenn wir es wirklich tun, so erst nach dieser Gerechtigkeit zu trachten, dass dann auch die Früchte des Geistes, dass dann auch der Dienst kommt, dass du dann auch unser privates Leben regelst und einfach Gnade gibst. Du weißt, wo jeder steht. Ich bitte dich einfach, dass du dich erbarmst und wir beten dich dafür an, dass du, der du keine Sünde gekannt hast, dich hast zur Sünde machen lassen, auf dass in dir diese Gerechtigkeit, die vor Gott dem Vater gilt, geschaffen wurde. Und sie ist unser durch Gnade als freies Geschenk. Dafür bete ich dich an. Amen.